Das Wort Gottes für diesen Pfingstsonntag steht im Johannesevangelium. Dort sind es zwei Textpassagen, zum einen Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 26 und dann aus dem 16. Kapitel die Verse 7 und 8. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wir wollen beten. Lebendiger, ewiger Gott und Vater, wir wollen diesen Pfingstsonntag beginnen, indem wir uns von ganzem Herzen zu dir wenden und dir Danke sagen für all deine Güte und Freundlichkeit, die jeder Einzelne von uns auch in den zurückliegenden Tagen erfahren hat und die wir auch hier in diesem Haus und Werk und Gemeinde erlebt haben. Wir danken dir für alle Bewahrung, wir danken dir für allen Schutz, wir danken dir für alles Gelingen, wir danken dir auch für die Gäste, die am Freitag hier anreisen konnten und wir miteinander wieder beginnen konnten an diesem Ort und dein Wort zusammen zu sein. Danke für dieses Geschenk, das du uns gemacht hast. Danke auch für diesen Morgen, dass wir in diesem Haus hier zusammen sein dürfen und wir in unser Gebet, die besonders mit einschließen, die diesen Gottesdienst jetzt mithören, mitverfolgen, mitsehen an den unterschiedlichsten Orten. Auch heute Morgen wissen wir, dass du sehr wohl durch deinen Heiligen Geist uns miteinander verbinden kannst und dass du an allen Orten gegenwärtig und präsent sein kannst. Wir danken dir für deinen Segen, dass du uns durch dein Wort erreichst und durch dein Wort stärkst und aufbaust. Auch an diesem Morgen bitten wir um deinen Schutz. Wir bitten um deinen Schutz für diesen Ort, für uns persönlich, für unser Land, für deine Welt. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen, an welcher Stelle auch immer, dass du sie segnest, ihnen einen klaren Kopf und ein festes Herz gibst. Wir vertrauen dir, unserem Gott, Schöpfer und Bewahrer. Danke, dass wir an diesem Morgen hier sein können. Und danke, ja, danke, dass dein Heiliger Geist in unser Leben eingezogen ist. Dass du durch deinen Geist in uns Wohnung genommen hast. Und dass du durch deinen Geist, durch dein Wort, auch heute uns, deine Gemeinde, regierst, führst und segnest. Danke, dass du da bist. Wir loben dich und wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, vor einigen Jahren erschien ein Artikel in der Jüdischen Allgemein von einem Mann namens Arthur Krohn. Und er berichtete unter der Überschrift »Der gute König« über den charismatischen Staatsgründer und langjährigen Ministerpräsident Israels. Sie haben bestimmt auch schon Bilder von ihm gesehen, dieser kleine Mann mit diesem Haar, das so wild heraussteht, David Ben-Gurion. Und David Ben-Gurion, das war eine ganz spezielle Gestalt, ein ganz spezieller Mann, den Gott auch in einer ganz besonderen Weise benutzt hat. Er hatte zum Beispiel auch die Vision, dass die Wüste leben soll. Das ist heute schon ein Stück weit Realität, aber damals, zu der Zeit, als er in das Land kam, da gab es ja noch gar keinen Staat Israel, da war das wirklich noch gar nicht vorstellbar. Und er war besonders in der Wüste mit einem Ort verbunden, der dann als Siedlung gegründet wurde, Stebokor. Und ich erinnere mich an unsere Israelreisen und der ein oder andere vielleicht auch in ihrer Mitte, wenn sie schon mal da waren, dieser Ort, wo auch sein Grabmal ist und das seiner Frau und wo man sein Haus noch besichtigen kann. Und da liegt noch die geöffnete Bibel neben seinem Bett. Also er war nicht unbedingt ein frommer Mann, aber er hat die Bibel studiert und er hat recht schlicht gewohnt. Und das war ihm irgendwo auch wichtig, diese Verbundenheit mit der Wüste und dass die Wüste als Vision zum Leben erweckt wird. Und dann muss ich immer noch, wenn ich an Stebokor denke, dann muss ich immer noch an unsere Reiseleiterin Naomi Lehmann denken. Denn die hat uns erzählt, sie war zu der Zeit, als sie uns das erzählte, schon 60 plus. Und wenn sie aber auf David Ben-Gurion zu sprechen kam, oh, da leuchteten die Augen. Sie hat ihn noch als junges Mädchen im Kibbutz kennengelernt und naja, die hat ihn wirklich, also da war plötzlich, da war alles wieder präsent und sie schwärmte geradezu von diesem Mann. Er hat übrigens interessante Dinge gesagt. Er hat sich bewusst ja auch in die Natur zurückgezogen. Nach meiner Meinung, so David Ben-Gurion, ist die wertvollste Tätigkeit für den Menschen diejenige, die sich in der Natur abspielt. Je mehr ein Mensch fähig ist, sich vom gekünstelten Leben der modernen Zivilisation zurückzuziehen. Heute leben wir in der Zeit der Verstädterung, wo sich die Menschen ballen im gekünstelten Leben, in den Fassaden dieser Welt. Also Ben-Gurion, andere Richtung. Der modernen Zivilisation zurückzuziehen, desto mehr wird er dazu reif, die Wahrheit über seine Existenz und über den Sinn seines Lebens zu erfassen. Er war ein Mann, der das Wort unmöglich nicht liebte. Also wenn, so sagt er zum Beispiel, wenn ihm ein Berater irgendwann sagt, das ist unmöglich, dann wechselt er ihn aus. Also er war ein Visionär und Arthur Krohn berichtet, dass er die Leute richtig mitreißen konnte, begeistern konnte. Und viele Dinge, die er zunächst visionär äußerte, da schüttelten die Leute den Kopf und sagten, das geht nicht, das gibt's nicht, das ist unmöglich. Aber alsbald setzte dann schon das Fragen ein, ja vielleicht ging es doch. Und dann waren viele infiziert und angesteckt von seinen Ideen und seinen Gedanken. Und dann ging es doch irgendwie. Sie kennen ja alle den Spruch, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Jeden Samstagabend, jedenfalls in der Spätphase seines Lebens, hat er, wie bereits berichtet, in der Bibel nicht nur gelesen, sondern auch Samstagabend ein Bibelstudium mit anderen gehabt. Und das will ich Ihnen doch noch sagen, bevor ich dann die Parallele zum Heiligen Geist ziehe. Er sagte, die Zivilisation Israels muss auf zwei Grundlagen gestützt werden. Erste, auf die weite Vergangenheit, die Bibel, welche uns sagt, wie Dinge eingeschätzt werden müssen und die uns die wahren Werte vermittelt. Und dann, wie interessant finde ich, und auf die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft, das uns das Know-how lehrt. Also alte Werte, niemals überholte Werte der Bibel, Werte der Wahrheit, Werte des Ewigen, aber verbunden mit einem Know-how der Moderne. Das eine wunderbare Kombination. Und er war immer bemüht zu sagen, wir dürfen nie einfach nur so stehen bleiben. Wir müssen immer einer Vision folgen. Er sagte den Satz, ein Volk ohne Vision, da können Sie jetzt auch Gemeinde einsetzen, da könnten Sie alles Mögliche einsetzen. Ein Volk ohne Vision ist dem Untergang geweiht, muss zugrunde gehen. Und jetzt schauen Sie, wir wollen uns ja an Pfingsten logischerweise mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und genau diese Eigenschaften, aber natürlich in göttlich vollkommener Weise, finden wir beim Heiligen Geist. Im positiven Sinn kann er begeistern, will er bewegen, ist er visionär, will er mit uns zielorientiert vorangehen, er will führen, er will das Unmögliche möglich machen. Und das werden wir sehen in diesem zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie über den Heiligen Geist. Letztes Mal haben wir ja gesehen, wie der Heilige Geist angekündigt wurde, wie sein Einzug in die Wohnung der Herzen der Menschen angekündigt, verheißen wurde, wie er eingezogen ist und wie dann das gemeinsame Wohnen aussieht. Und diesmal soll es um die Namen des Heiligen Geistes gehen. Aber das ist ja so ein Riesenthema. Das ist also das Thema, wie ist Gott? Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Das, also Sie werden am Ende, können Sie eigentlich von jeder Predigt sagen, aber bei dieser besonders, man hätte noch sagen können, vielleicht würden Sie sogar sagen, man hätte sagen müssen, das weiß ich nicht. Aber es wird immer nur ein Ausschnitt sein. Man kann das nicht vollständig ausschöpfen. Es ist unmöglich. Im Glaubensbekenntnis 381, zweites ökumenisches Konzil, also allgemeines Konzil, haben alle anerkannt, orthodoxe Kirchen, Ostkirchen, Katholiken, 381, zweites ökumenisches Konzil, also allgemeines Konzil, haben alle anerkannt, orthodoxe Kirchen, Ostkirchen, katholische Kirche, später die reformatorischen Kirchen und so weiter. Da wird das Nizeneum von 325 des ersten Konzils über den Heiligen Geist, der Glaubensartikel, noch erweitert. Da heißt es ja 325, wir glauben an den Heiligen Geist, also als Person Gottes. Erster Glaubensartikel. Apostolikum, wir glauben an Gott, den Vater, Schöpfer und so weiter. Wir glauben an den Sohn, gelitten unter Pontius Pilatus, auferstanden und so weiter. Und dann der dritte Glaubensartikel, wir glauben an den Heiligen Geist. Er ist auch Gott. Aber jetzt in Konstantinopel haben die Menschen unter der Leitung des Geistes noch einiges ergänzt. Das war ihnen dann doch ein bisschen zu wenig. Und eine Ergänzung lautet, wir glauben an den Heiligen Geist, den Kyrios und Lebensspender. Kyrios ist der göttliche Herr. Und Leben ist Bewegung. Leben ist Dynamik. Leben ist Entfaltung. Leben muss gelebt werden. Leben ist Vorangehen. Leben ist kein Stillstand. Wer sich nicht entfaltet, wer sich nicht entwickelt, wer nicht vorangeht, wer stehen bleibt, ist krank oder tot. Dann hört das Leben auf. Das ist schon rein biologisch so. Zwar haben wir so mit 26 den Zellteilungszenit erreicht. Von da an zerfallen wir schon wieder, biologisch gesehen, ja. Aber es muss immer vorangehen, es muss immer geschehen. Es ist, wenn der Mensch aufhört, dass die Zellen sich teilen, dass die Prozesse ablaufen, dann lebt er nicht mehr. Und geistig will der Herr uns durch seinen Geist mitnehmen. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein, unter seiner Führung, Leitung. Er will uns bewegen. Er will keine geistlichen Schnarchzapfen und geistlichen Schlaftabletten. Mit dem Geist unterwegs sein heißt, bewegt zu sein, heißt, Dynamik im Leben zu haben, heißt, Zug im Leben zu haben. Also schauen wir uns mal, ich habe mir eigentlich nur drei Namen, Namen ist eigentlich ein bisschen falsch gesagt, das sind schon fast eigentlich Beschreibungen, aber Sie werden es schon einordnen können, herausgesucht. Das erste ist der Geist der Wahrheit, dann der Tröster und dann eben die Bezeichnung, unter der wir ihn am besten kennen, der Heilige Geist. Der Geist der Wahrheit. Namen sind ja in der Bibel nicht Schall und Rauch, in der Welt sind sie Schall und Rauch. Es ist eine Missachtung von einem Menschen, wenn man ihn nicht mit Namen nennt, sondern der da, die da, die Putze. Ja? Das ist eine Missachtung. Ich hatte dieser Tage ein Telefonat mit jemandem, der auch ein bisschen mehr Einfluss hat. Und dann haben wir gesagt, wir sollten immer als Christen mit Hochachtung und Respekt generell über Menschen reden. Und insbesondere über die Menschen, die Gott uns zur Führung gegeben hat. Wir können in der Sache knallhart sein und kritisieren, aber es bleibt immer noch Frau oder Herr oder gar Amtstitel. Wenn Sie in der Bibel nicht anders finden. Und das gilt überhaupt, Menschen gegenüber sie zu verachten, sie namenslos zur Nummer zu degradieren, das ist nicht der Geist Gottes. Er liebt jeden Einzelnen und er kennt jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne ist ihm wichtig und er hatte jedem einen Namen gegeben. Da steht es uns nicht zu, die Ebenbilder Gottes, auch wenn sie gefallen sind, von oben herab zu behandeln. Also Der Name, das zeigt auch das Wesen, die Art, das Herz. Jetzt, was ist Wahrheit? Da könnte man, und dieser Versuchung ist ja der deutsche Verkündiger besonders empfänglich gegenüber dieser Versuchung, da könnte man jetzt eine Ausführung machen ohne Ende. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen gleich ins Zentrum vorstoßen. Pontius Pilatus, das war ja auch so ein philosophisch Angehauchter, er hat gesagt, was ist Wahrheit, vor fast 2000 Jahren im Prozess Jesus. Und da ist er mit seiner Frage eigentlich schon am Ziel vorbeigegangen. Biblisch gedacht, göttlich gedacht, ist Wahrheit keine Logik, kein Erkenntnis in dem Sinn, sondern eine Person, eine Wesenhaftigkeit, eine Realität, eine Wirklichkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer ihn hat, der hat die Wahrheit. Und die Wahrheit macht euch frei. Und wer ihn erkennt, der erkennt die Wahrheit. Und es ist interessant, wie die Bibel argumentiert. Ich habe früher immer versucht, die Leute in allen möglichen Varianten intellektuell und logisch zu überzeugen von der Sinnhaftigkeit des christlichen Glaubens. Nun, Gott muss sich nicht verstecken vor unseren Spatzenhirnen. Das ist argumentativ haushoch überlegen. Aber das ist nicht der Weg. Wir werden die Menschen nicht überzeugen können mit unserer Logik und mit all unseren Argumenten. Sicherlich darf man mal das ein oder andere intellektuelle Hindernis beseitigen. Aber das Wesentliche geschieht, das werden wir nächsten Sonntag vor allem sehen, durch den Heiligen Geist. Wir können nur bezeugen, er kann nur allein überzeugen, überführen. Und deswegen bin ich davon weggekommen, lange Diskussionen und Gespräche zu führen. Ich denke an ein Nachgespräch nach einer Predigt von Andreas Schäfer, kam ein Mann beim Kaffee auf mich zu und sagte, ja, also jedenfalls am Ende sagte ich zu ihm, probieren Sie es doch einfach mal aus. Es ist ja, und Sie kennen das Beispiel, das habe ich ja nicht erfunden, aber es ist trotzdem so gut und treffend. Es ist ja so, dass wenn Sie, als es die Navigationsgeräte noch nicht gab, da hat man ja noch, ich weiß nicht, ob die Jugendlichen wissen, was das ist, so eine Karte gehabt. Karte so mit Nord-Süd und die muss man richtig rumhalten. Und das war immer ein Objekt im Auto zwischen Ehepaaren, wo man leicht unterschiedlicher Meinung sein konnte, ja. Okay, und der Karte muss ich Vertrauen entgegenbringen. Und ich werde nicht erfahren, ob die Karte recht hat oder nicht, indem ich lange studiere, wer sie gezeichnet hat, ob der Maßstab stimmt und ob auch wirklich alles okay ist, sondern ich fahre los und dann stelle ich fest, es stimmt. Stimmt, da kommt ja die Abzweigung. Stimmt, da geht's ja zur A8. Und die Bibel sagt auch, du wirst nicht intellektuell die Wahrheit entdecken und dann, wenn du alles abgecheckt hast, dann kannst du starten, sondern die Bibel sagt, du musst mir einen Vertrauensvorschuss geben. Fahr los. Du musst dein Herz ein Stück weit für Jesus öffnen. Fahr los. Und das sage ich Menschen. Probieren Sie es doch aus. Fahren Sie doch mal los. Dann haben wir eine zweite Bezeichnung, der Tröster. Das ist eigentlich viel zu wenig gesagt. Allein wenn Sie verschiedene Bibelübersetzungen betrachten, dann merken Sie schon dieses Wort des Parakleten, Parakletos, des Beiseiterufers. Das wird mit Trösten, Tröster, Beistand, Sachwalter, Anwalt übersetzt. Da gibt es so viele Momente. Vier will ich jetzt herausgreifen. Also das ist ein Wort, da kann man nicht sagen, das entspricht genau dem einen. Und das haben wir ja oft in Sprachen. Sondern das hat ein Bedeutungsspektrum. Und manchmal muss man aus dem Kontext schließen, in welche Richtung das geht. Also es ist zunächst einmal ein juristischer Begriff. Es ist ein Begriff, der in der Rechtssprache damals verwendet wurde. Und da ist es ganz stark das Moment des Fürsprechers, des Advokaten, des Anwalts. Die englische und die französische Übersetzung haben den Counselor, den Ratgeber, also einer, der berät, einer, der unterstützt. Der Heilige Geist ist unser Beistand, Ratgeber. Er nimmt zur Seite und redet zu uns. Er verwendet sich auch für uns. Nun ist ja mit den guten Ratschlägen immer so eine Sache. Ich mache immer den Fehler, immer mal. In den Sprüchen heißt es ja, wer eine Antwort gibt, ohne gefragt zu werden, ist ein Narr. Und manchmal gebe ich Antworten und bin nicht gefragt worden. Ist auch schon passiert. Ah, da sind Sie viel zu heilig. Aber mir passiert es halt manchmal. Und dann denke ich, bist du dumm? Der hat dich ja gar nicht gefragt. Ein Rat, der nicht erfragt wurde, braucht nicht gegeben zu werden. Aber wenn ein Mensch wirklich Verlangen hat, manche fragen auch nur, um dann ihre eigenen Sachen zu erzählen, aber wenn ein Mensch wirklich Verlangen hat nach einem Rat, dann kommt er ja, wenn er ein geistlicher Mensch ist, zuerst zu Jesus. Und der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, das ist ein Ratgeber. Er gibt den guten biblischen Wahrheit, Wirklichkeit, wesenhaften Rat. Aber zwischen einem guten Rat und dem guten Rat befolgen ist ja eine gewisse Kluft. Manchmal wissen wir sogar, das stimmt, aber wir machen es trotzdem nicht. Also er ist ein Ratgeber, einer, der uns aufklärt. Ein Anwalt sagt ja auch erstmal, so und so ist ja die Rechtslage und so ist die Situation und das siehst du falsch und da hat die Gegenseite recht. Es kann ja auch sein, dass der Anwalt nur, sie kommen zum Beratungsgespräch, sagt er, also hör mal her, da bist du völlig falsch gewickelt. 100% sind die anderen im Recht. Oh, ist nicht schön, ja, aber gibt's auch mal, dass man mal aufgeklärt wird, dass man daneben liegt. Also das macht im Geistlichen auch der Heilige Geist. Er vertritt uns auch im Gebet bei Gott, er tritt für uns ein. Paulus sagt sogar, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber daraus dürfen wir jetzt nicht den Schluss ziehen, dann beten wir halt nicht, wir wissen es ja nicht. Aber wir dürfen wissen, der Heilige Geist verwendet sich für uns vor Gott in der Art, in der Form, perfekt, vollkommen, wie es Gott gemäß ist und natürlich dem Inhalt nach. Und selbst da, wo sie nicht beten können und nur noch vor sich hin weinen, seufzen, in sich gefangen und verkrümmt sind, dürfen sie wissen, der Geist Gottes betet für sie. Dann haben wir einen Moment, der Geist ist unsere Kraftquelle. Als so gesungen wurde, da sah ich die Steckdosen hier vorne, die brauchen wir natürlich für die ganze Technik. Sie wissen ja, ich liebe Staubsauger, inzwischen sind wir auf akkugesteuertes Gerät zurückgegangen. Aber früher, was nützte dir der schönste Miele-Staubsauger? Es konnte auch ein Siemens sein oder ein Philips und so weiter. Was nützt Ihnen der schönste Staubsauger, wenn Sie ihn nicht eingesteckt haben? Ohne Strom war mit dem tollen Teil nichts los. Und so ist mit uns nichts los im positiven Sinn, wenn wir nicht den Stecker in der Steckdose haben, in der Kraftquelle. Wissen Sie, ich verrate Ihnen mal etwas, was erfahrene Christen längst wissen. Wir können überhaupt nicht Christ sein aus uns und nicht so leben, wie es Gott gefällt. Das ist unmöglich. Solange der Stecker nicht in der Steckdose ist und die Verbindung da ist und die Kraft des Geistes fließen kann und wir ihm Raum geben, werden wir immer scheitern. Und müssen wir immer scheitern? Das ist ein Lernprozess. Also der Heilige Geist ist auch die Kraftquelle, deswegen sagt Jesus auch, Lukas 24, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Dann das dritte Moment, er ist ein Berufender. Wie der Vater beruft, so beruft auch der Sohn. Und wie der Sohn beruft, so auch der Heilige Geist. So heißt es etwa zu Beginn der Missionsreisen des Apostels Paulus, dass der Heilige Geist zu der Leitung der ersten großen Nationengemeinde in Antiochia gesprochen hat, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Und ich habe schon öfters darauf hingewiesen, dass es in dieser Passage nicht heißt, während sie nichts taten und auf die Wirkung des Heiligen Geistes warteten, sondern während sie fasteten, beten und dem Herrn dienten, sprach dann der Heilige Geist. Er spricht im Vollzug. Manchmal es gibt Dinge, da muss man stehen bleiben, das ist klar. Aber meist gilt es, sich zu bewegen, mit Gebet, mit Vorsicht, hörbereit, korrekturbereit. Aber das Schiff muss in Bewegung kommen, damit es der Geist lenken kann. Da sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist, und da will ich vielleicht nächsten Sonntag drauf vor allem eingehen, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich noch gar nicht begonnen habe, aber ich könnte mir das so vorstellen, er ist ein Tröster, ein Mutmacher, ein Anfeuerer, aber auch einer, der zurechtweist. Ich denke noch an ein Gespräch in meinem frühen Berufsleben beim Regierungspräsidium Tübingen, hatte ich mal ein Gespräch mit dem Regierungsvizepräsidenten und der Mann schaute mich an wie ein VW-Käfer, dass ich als sein Mitarbeiter sagte, wissen Sie, manchmal braucht man auch einen Tritt in den Hintern, das gilt auch für mich. Der dachte, er hört nicht richtig. Ja, das ist so. Manchmal braucht man auch einen Tritt in den Hintern. Und manchmal braucht man auch dieses Sanfte in den Arm genommen werden. Es werf mal die Flinte nicht ins Korn. Weiter geht's. Und das ist genau, was Gott macht. Er kann sehr zurechtweisend sein, aber immer aus Liebe. Er kann Klartext reden, aber je nach Person und nach Situation auch so liebevoll, so sanft, so mitnehmend, so den Arm bildlich gesprochen um ein Legen. Er ist ja ein Gott der Armen, der Schwachen, der Gebeugten. Diese Eigenschaften des Gottes allen Trostes sollten wir auch haben. Es gibt Dinge, da muss man manchmal hart sein. Ja, das fällt Softies schwer. Können nicht hart sein, vor allem nicht konsequent. Knicken dann regelmäßig im Laufe der Zeit ein. Und dann gibt es andere, die verwechseln den Geist Gottes immer nur mit dem Unteroffizier, der immer nur Kommandotöne ausstößt. Ich meine, Paraklet war übrigens der Unteroffizier auch in der römischen Armee, aber das Vergleichsbild ist nur, dass er die Truppe im Takt marschieren lässt und anfeuert und Ziele vorgibt, aber auch Mut macht. Aber eben nicht nur Kommandoton hat. Und man muss schon wissen, wo man hinneigt und wo man seine Schwächen hat. Wenn man also eher so der Typ ist, der die anderen immer nur anplafft und immer nur anschreit und immer nur Kommandos gibt, dann muss ich mir sagen, Moment mal, der Heilige Geist, der möchte mich ja pneumatisch machen, der hat auch noch eine ganz andere Seite. Da würde ich sogar sagen, das ist die überwiegende Seite. Und einer, der vor Weichheit und Sanftheit und Verständnis nicht laufen kann und nie mal klare Ansagen macht, dem muss man auch sagen, du, der Heilige Geist, der sagt auch mal, wo es lang geht. Und das brauchen wir. Also ich brauche beides, Sie auch. Brauchen einfach beides. Jetzt wollen wir zur dritten Bezeichnung, Name ist jetzt vielleicht komisch, aber der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Pneuma Hagios. Heilig heißt zu Gott gehörend, Gott geweiht, aber in dem Fall ist es mehr, es ist Gott selber, er ist göttlicher Natur. Pneuma ist Geist, ist Wind, ist Hauch, ist Atem. Holy Spirit. Also man könnte so im Jugendschlang sagen, welcher Spirit treibt dich? Beweg dich. Wo kommt dein Drive her? Was ist los? Was prägt dich? In welchem Geist lebst du? Welcher Spirit treibt dich um? Kann auch ein ganzes Volk sein. Schauen Sie mal, was für ein dunkler Geist 1933 bis 1945 in Deutschland Raum gewonnen hat. Es gibt auch ganz negative Dinge. Also Wind, Hauch, ich habe in einem theologischen Wörterbuch nachgeschaut zu dem klassischen Begriff, im klassischen Griechisch Pneuma. Boah, mir hat gleich der Schlag getroffen, da haben die Dutzende Seiten dazu gesagt. Aber keine Angst, dass ich sage, oh, jetzt kommt's aber, jetzt kommt eine lange Passage. Nein, ich habe nur einen Satz rausgesucht und den fand ich so, mit dem, was ich sagen wollte, so treffend. Unter anderem wird dort ausgeführt, es ist das Einziehen und Aushauchen des Atems und von daher dann übertragen als inspiratorisch erfüllender und enthusiastisch ergreifender Hauch des Geistes. Er inspiriert, er begeistert Enthusiasmus und er ergreift und nimmt mit. Und dann wird weiter gesagt, nach außen und innen spürbar. Da gibt es also etwas, was sich im Innern bewegt und etwas, was nach außen auch sichtbar wird. Es kommt Dynamik, Bewegung ins Leben. Und dann der abschließende Satz aus diesem Wörterbuch. Dem Wort wohnt eine wirkende, richtungsbestimmende Kraftgeladenheit inne. Heiliger Geist. Und Sie spüren schon bei diesen Worten, da geht's los. Da geht's voran. Das ist nicht... Jetzt sitze ich hier und ich bleibe sitzen und ich werde immer sitzen bleiben bis an mein Lebensende. Das ist genau das Gegenteil. Da geht es um ein Aufmachen, um eine Heilsbewegung, um ein Voranschreiten, um ein Hineinkommen in die Ordnung des Geistes, in die Lebensordnung des Geistes. Haben Sie diese Bewegung? Habe ich sie? Man braucht ja Lebensordnungen, die der Geist schaffen will, geordnete Verhältnisse, das klingt ja so ganz, das ist nicht so sehr, was man immer liebt, man will ja eher das Durcheinander ein bisschen und das, die Dynamik und so. Aber Gott schafft auch eine heilige Ordnung, eine Lebensordnung, einen Raum, wo man sich entfalten kann, wo Leben gelingen und wachsen kann. Nimm zum Beispiel einen Zoo. Ich meine, beim Zoo ist die Ordnung sehr wichtig. Finden Sie nicht? Naja, also wenn Sie den Löwen ins Gehege zu den tibetanischen Bergziegen tun, dann freut sich vielleicht der Löwe, aber nicht die tibetanischen Bergziegen. Jedenfalls, wenn sie sich freuen, dann aus Dummheit und nicht mehr lange. Da merken Sie schon, da kann ich doch nicht sagen, dass es aber die tibetanische Bergziege beschwert sich beim Zoodirektor, das ist eine Sauerei, dass ich einen Zaun zum Gehege des Löwen habe. Und da sagt der Zoodirektor, du hast doch eine Meise. Denk mal nach. Verstehen Sie? Und so empfinden wir manche Begrenzungen, Limitierungen, die Gott in unser Leben gibt, die wir schon seit Geburt auch mit uns herumtragen, als einengend, aber in Wirklichkeit sind es Lebensräume und Begrenzungen und Entfaltungsräume, die Gott schafft. Der Geist der Heilsbewegung. Als Jesus zu dem kranken Lahmen am Teich Bethesda kam, mit diesen fünf Teichen, da hat er nicht gesagt, als der ihn anschaute und auf Heilung hoffte, da hat er nicht gesagt, bleib liegen, ich heil dich so. Hätte Jesus das machen können? Hätte er machen können. Kein Problem, aber was sagt er? Steh auf und nimm deine Matte und geh. Und das ist im übertragenen Sinn, was Gottes Geist mit uns macht. Steh auf und geh in meinem Namen und in meinem Geist, gemeinsam mit mir und unter meiner Herrschaft. Bleib nicht liegen. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Also der Heilige Geist, wenn der in unseren Herzen lebt, dann kommt immer Bewegung, Entwicklung, Dynamik, Ausreife ins Leben. Wir sind nicht auf einen Parkplatz gestellt. Jesus sagt nicht, ich bin der Parkplatz, sondern ich bin der Weg. Und was macht man auf einem Weg normalerweise? Man ist unterwegs zu einem Ziel. Und da will der Geist Gottes uns bewegen. Natürlich gehört zur Dynamik des Glaubenslebens auch das Atemholen, die Ruhe, der Frieden in der Gegenwart Gottes. Das ist ganz wichtig, das ist klar. Jesus muss ja die Jünger sogar einmal ermahnen, da sind sie so richtig weggerissen worden, auch von den Massen, die begeistert werden. Ruhet ein wenig. Also eine gesunde Bewegung hat immer auch Ruhephasen. Aber grundsätzlich sind wir Pilgrim, sind wir unterwegs. Sind wir nicht hier im Sanatorium, in der Ruhestation, sondern wir haben einen Glaubenslauf, wir haben ein Glaubensziel, wir sind auf einen lebendigen Weg gestellt. Und da ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht auf diesem Weg stehen geblieben sind oder gar nicht mehr auf ihm sind. Oder ob manche vielleicht sogar einen Rückwärtsgang eingelegt haben. Das gibt's ja so ein paar Verrückte. Erst neulich sagte mir jemand, mir ist was Seltsames passiert. Mein Vordermann, wir standen an der Ampel, plötzlich leuchten die Rückfahrlichter und er fährt rückwärts auf mich drauf. Ja, meistens Automatik, wenn man da irgendwo einen Fehler macht. Ist ja nicht gut, ja? Ist nicht gut. Und das ist jetzt die Frage, auf die wir in der Schlussgeraden eingehen wollen. Haben wir Zug im Kamin? Ach, was haben wir schon für Dramen erlebt bei unserem Kaminofen? Wenn kein Zug reinkommt, kennen Sie das auch, wenn Sie so einen Ofen haben? Danach haben Sie eine Räucherbude. Verzweifelt versucht man dann Zug in den Kamin zu bringen. Irgendwie Hitze, das anfängt, einen Zug zu geben, dass das Feuer brennt. Das will Gott auch. Ein Junge hat einen Drachen steigen lassen, ist ein bisschen eine erfundene Geschichte, weil der war so hoch an einem diesigen Tag am Strand, dass man den Drachen selber gar nicht mehr sah. Er stand da also mit seiner Einrichtung, mit der er die Schnur hält, und man sah die Schnur hochgehen und dann kam ein älterer Herr zu ihm und sagte, was machst denn du da? Na, ich lass Drachen steigen. Er guckte hoch und sagte, ich sehe keinen Drachen. Sagte, ja, man sieht ihn nicht, aber er zieht. Er zieht. Ich spür's, da ist was. Und das ist, wenn wir die Verbindung nach oben haben. Er zieht. Er zieht. Spüren Sie's. Spüren Sie sein Ziehen. Zu Israel sagt der Herr, Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, Hosea 11. Gott zieht. Wo zieht er denn hin? Ja, wo zieht denn Gott hin? Er zieht weg und er zieht wohin? Beides. Er zieht ab von Dingen, die nichts taugen, und er zieht hin zu Jesus, der die Erfüllung ist. Spüren Sie es? Spüren Sie, wie er zieht? Haben Sie Zug im Leben? Es gibt ja dieses wunderbare Bild des Lebensschiffleins. Und wenn der Geist Gottes weht, dann müssen wir die Segel setzen, damit wir diesen Wind, diese Dynamik auch in unser Leben bringen können. Es muss der Richtige am Steuer stehen, dann wird's was. Wo weht denn der Wind des Geistes? Wo sind wir denn im Wind Gottes und nicht bei den falschen Winden? Ein Wind kann ja auch ein Gegenwind sein. Übrigens, der Geist Gottes kann auch mal zum Gegenwind werden, dort, wo wir einen Weg gehen, der nicht gut ist. Dann weht er uns entgegen. So geht's nicht. Ist kein guter Weg. Aber wo weht denn der Wind, der Geist Gottes? Er weht bei der Arbeit im Werk des Herrn, beim Singen, beim Beten, beim Bibellesen, in der Gemeinschaft. Sie sind heute Morgen, haben Sie sich einem besonderen Wind ausgesetzt. Nicht, weil ich predige, sondern weil Gott versprochen hat, wo die Seinen in seinem Namen sich versammeln und wo sein Wort beachtet wird, da weht der Wind. Das sind Geisteswirkungen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich erlebe es immer wieder, ich kann Texte der Bibel alleine lesen. Ist auch schön, ist auch wichtig, muss auch sein. Aber manchmal liest ein Bruder einen Text oder man liest ihn in der Gemeinschaft. Ist ihn auch schon so gegangen? Irgendwie leuchtet er plötzlich ganz anders. Mir fallen Dinge auf, die mir bisher nicht aufgefallen sind. Die besten Ideen für meine eigenen Predigten habe ich, wenn ein anderer predigt. Da ist irgendwo eine Verdichtung des Geistes Gottes. Da weht's. Da weht's. Er zieht in die Gegenwart Gottes. Er zieht vor das Angesicht Gottes. Er zieht zu Jesus. Und da wird man verändert, geprägt und umgestaltet. Er zieht ins Engagement der Liebe, ins Werk des Herrn. Er zieht in der Familie, am Arbeitsplatz, überall, wo wir stehen und gehen. Er will Haflinger aus uns machen. Kennen Sie die Haflinger? Diese Kaltblutpferde, ich finde es ja immer toll, wenn die vorbeikommen mit ihren, ich weiß nicht, gefühlt zwei Meter Risthöhe. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so groß sind. Und dann so dicke Tatzen. Also Tatzen sagt man beim Pferd nicht Hufe. Ja? Oder, ich weiß nicht, ich bin kein Reiter. Obwohl, auf den reitet man ja auch nicht. Das sind ja Zugpferde. Und so ist die Gemeinde, da kann der Geist Gottes für den Gemeindekarren werden, welche bewegt. Die lassen sich einspannen als Haflinger. Aber viele, leider, Gott sei es geklagt, sind Paradepferdchen. Die rühren gar keine Last an, die ziehen nicht mit, aber die kommentieren alles. Und Gott möchte uns bewegen, mitzuziehen. Nicht als Leistung, sondern weil es uns wichtig ist. Und nicht ein Paradepferdchen, schön anzuschauen mit seiner Frömmigkeit, stolziert um den Gemeindekarren herum, rührt aber keine Last an. Er zieht weg von anderen Winden, die in die falsche Richtung treiben. Ich habe mir überlegt, was könnte ich denn für biblische Beispiele Ihnen nennen? Schauen Sie mal, da haben wir den kleinen Zachäus. Also die kleinen Leute, das ist in der Geschichte immer was Besonderes. Ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen, wie viel auch große Persönlichkeiten von Statur her kleine Menschen waren? Denken Sie nur an Napoleon. Also muss man jetzt nicht positiv bewerten, aber da war 1,58. Unvergesslich, wie er mit dem württembergischen König zusammentraf, der 2,02 Meter war und 200 Kilo wog. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt und darauf sagte Napoleon, er wusste gar nicht, Napoleon, der mächtige Herr Europas und der König von Württemberg ja eigentlich nur König von Gnaden Napoleons. Ja. Und daraufhin sagte der kleine 1,58 Napoleon, wahrscheinlich stand er so da, sagte er, ich wusste gar nicht, dass die Haut sich so dehnen kann. Worauf der württembergische König sagte, und ich wusste nicht, dass in so einem kleinen Kopf so viel Gift sein kann. Also die haben sich's gegeben. Die Kleinen. Zachäus war klein, stieg auf den Baum. Aber was hat der Geist Gottes für eine Dynamik in sein Leben gebracht von diesem höchsten Zöllner, der sehr, sehr reich war und natürlich immer mehr genommen hat, wie er eigentlich nehmen sollte? Er zieht ihn weg von seinen Betrügereien und seiner Habgier und zieht ihn hin zu Jesus und zur Bereitschaft loszulassen. Petrus wird weggezogen vom Geist der Dynamik und der Heißbewegung, vom Vertrauen in sich selbst. Und wenn alle dich verleugnen, ich nicht, die trüben Tassen links und rechts vielleicht, aber ich doch nicht. Und nachher ist er so klein mit Hut. Der Geist Gottes zieht ihn weg vom Vertrauen auf sich hin zum Vertrauen auf Jesu Treue, Gnade und Stärke. Dann habe ich mir noch den Jakob angeschaut. Das ist ja eine spezielle Figur im Alten Bund. Das ist ja ein Trickser. Das ist ja einer. Was dem alles einfällt. Ich blicke bis heute nicht, wie er die Schafe da und die Ziegen gedrängt hat mit dem Gefleckt und so weiter. Noch nie eine Auslegung gehört. Aber irgendein Trick war auch wieder dabei. Und dann schauen Sie mal diesen Jakob an, wie er dann im Alter weggezogen wurde von diesen Betrügereien, diesen Tricksereien, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, hin zur Selbsteinsicht und sich Gott überlassen. Gute Bewegung. Gute Bewegung. Man soll nicht mit dem Rückspiegel fahren, aber manchmal soll man sich auch umdrehen. Drehen Sie sich mal um. Woher kommen Sie und wohin sind Sie unterwegs? Spüren Sie, wie der Geist zieht? Jetzt in der Corona-Pandemie heißt es ja, man soll viel lüften. Frische Luft, also in Arztpraxen und überall, weil der Wind sorgt dafür, dass die Viren nicht so weit, die Aerosole und so weiter, so sich halten können und so weit kommen. Und das gibt es geistlich auch. Pfingsten 2020 ist auch die Botschaft, lassen Sie mal wieder Luft rein. Frische Luft des Geistes. Setzen Sie mal dem Wind, der Dynamik des Geistes Gottes aus. Lassen Sie mal wieder Luft in die Gruft. Bringen Sie Bewegung durch den Geist Gottes in Ihr totes vor sich hinleben ohne Frucht. Spüren Sie, wie er zieht? Es geht nicht um Moralien, sondern es geht um den Wind des Evangeliums, um den Geist der Dynamik und der Liebe und der Gnade. Ich muss immer noch daran denken, wir hatten mal ein Navigationsgerät, ist schon 10, 15 Jahre her, und da konnte man dann auch einstellen, dass ein norddeutscher Dialekt von dem Herrn gesprochen wurde, der in dem Gerät sitzt. Und dann, wenn man da nicht gleich die Richtung so fand, da hatte der einen Spruch drauf, nun eier hier mal nicht rum. Leider muss der Geist Gottes uns das manchmal auch sagen. Nun eier hier mal nicht rum. Bei manchen vielleicht schon viele Jahre. Nun eier mal nicht rum. Komm mal in die Puschen. Krieg mal Zug ins Leben. Dynamik. Gott hat ja mit der Pandemie von Corona die Glocke gelitten. Sind Sie aufgewacht? Man spürt doch das, was in Bewegung gekommen ist in der Welt. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber es ist nie zu spät, sich vom Geist bewegen zu lassen. Und es ist komisch, es ist wie bei der körperlichen Bewegung. Je weniger man sich bewegt, desto träger wird man. Und umgekehrt, je mehr man bewegt, desto mehr will man sich noch mehr bewegen. Und so ist es mit dem Geist Gottes auch. Es gibt also, er will uns bewegen in einen Prozess hinein. Das ist dann etwas, was sich verstärkt, dynamisiert. Allerdings gibt es auch in der Negativvariante. Und was wünsche ich Ihnen, dass Sie sagen, ja, das will ich wieder viel mehr. Ich habe so satt. Ich habe so satt, in dem Mief des Alten zu leben. Wenn Sie in das Zimmer von pubertierenden Jungs kommen, dann sind Sie ja manchmal erstaunt, dass man darin existieren und leben kann. Man kann. Und man kann es nicht mal merken. Aber wenn dann frische Luft reinkommt, der erste Satz ist ja dann immer, mach mal das Fenster auf. Mach mal das Fenster auf. Wieso? Ist doch alles okay? Nein, ist nicht okay. Wenn Sie nicht schon der Kohlenmonoxid-Tsunami erschlagen hat beim Türöffnen, dann sagen Sie als Erster, mach das Fenster auf. Und das ist geistlich gesehen wichtig. Durchlüften, regelmäßig durchlüften. Mach das Fenster auf. Lass den Geist Gottes in den Mief deines Lebens, Luft rein in den Mief, frischen geistlichen Sauerstoff. Spüren Sie, wie er zieht? Wollen Sie Segel setzen? Es gibt ein altes Pfingstlied aus dem 9. Jahrhundert. Es gibt nicht viele Lieder, wir singen Kleinhorn anderes, das sich direkt an den Heiligen Geist wendet. Es ist immer eine Diskussion, ob das überhaupt theologisch so richtig ist und so. Jedenfalls geschichtlich gesehen gibt es wenige Lieder, heute mehr, was vielleicht auch kritisch ist, die sich direkt an den Heiligen Geist wenden. Weil, warum sage ich kritisch? Jetzt muss ich auch sagen, warum? Weil der Heilige Geist immer von sich weg auf Jesus hinweist und Jesus immer von sich weg auf den Vater. Also wo viel Geist ist, ist viel Jesus und wo viel Jesus ist, ist viel Vater. Daran merkt man es. Aber dieses alte Pfingstlied, man vermutet, es geht sogar auf Karl den Großen oder in die Zeit zurück, 9. Jahrhundert, Veni Creator Spiritus, das hat dann im 16. Jahrhundert der Reformator Martin Luther 1524 gedichtet. Und diese erste Strophe, die könnte unser Pfingstmotto 2020 sein und darüber hinaus für ein ganzes Leben. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein, mit Gnaden sie füll, denn du weißt, dass sie dein Geschöpfe sein. Ein tiefer Herzenswunsch, mehr Jesus, mehr Dynamik, mehr Geist, weniger ich. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für deine Mühe, die du dir mit uns gibst, dein Ziehen, dein Werben, dein Reden, auch dein Ermahnen. Danken dir, dass du in so vielfältiger Weise in das Leben von Menschen redest, dass du das Verlorene suchst, dass du kein statischer Gott bist, sondern ein Gott der Dynamik, der Bewegung, der Heilsbewegung auf den Menschen zu. Und du hast auch mich gesucht und viele von uns. Und danke, dass du dir so viel Mühe gibst, Widerstände bei uns zu überwinden, damit wir die Segel setzen in unserem Lebensschifflein mit dir am Steuer in den Wind des Heiligen Geistes. Dass wir unser Leben nicht verdrödeln, dass wir die Zeit nicht totschlagen, dass wir uns nicht in Dingen verlieren, die doch nichts taugen und nicht bleiben, sondern dass wir in das Wesenhafte sehen, das, was bleibt, das, was du uns als Frucht schenken willst. Und danke, dass hier in diesem Raum und unter den Zuhörern niemand ist, den du nicht liebst und den du nicht bewegen willst und durch den du nicht wirken willst. Danke, dass du so bereit bist. Danke, dass du niemand abgeschrieben hast. Danke, dass bei dir immer ein Neuanfang möglich ist. Danke für das Wunder deiner Liebe und deiner Gnade. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Herrlichkeit.